Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sozialgesprächfolge. Wenn ihr Mountain hört, das ist mein Kater, der gerade mitreden möchte. Das lasse ich drin. Heute haben wir eine Folge, die ein bisschen spontan und ungeplant entstanden ist. Und zwar spreche ich mit Kimon vom YouTube-Kanal Lebensweltenwanderer. Wir haben gesprochen relativ zeitnah nach den letzten großen Demonstrationen in Düsseldorf, wo die Wohlfahrt auf die Straße gegangen ist gegen die Sozialkürzungen. Eigentlich war das Gespräch nur als kurzer Input für sein YouTube-Video gedacht, das Kimon dazu gemacht hat, das jetzt auch schon online ist. Ich verlinke euch das in den Shownotes. Und wir haben uns dann aber, wie bei Kimon und mir, wenn wir reden, fast immer der Fall, ehrlicherweise, so ein bisschen verquatscht und haben deutlich mehr drüber gesprochen als nur die 3-4 Minuten Input und sind dann von den Demos auf so Grundsatzfragen der soziallobbyistischen Arbeit und der sozialen Arbeit, ihres Standings in der Gesellschaft und Ähnliches gekommen und fanden das Gespräch dann, ich will jetzt nicht sagen inspirieren, das klingt nach Eigenlob, aber zumindest zu schade, um nur den Ausschnitt im Video zu bringen und das sonst in die Tonne zu treten. Deswegen folgt jetzt gleich das Gespräch zwischen Kimon und mir. Ein Ausschnitt davon seht ihr in seinem YouTube-Video. Das Video an sich finde ich sehenswert. Wie gesagt, ist verlinkt. Denkt bitte dran, es war ungeplant. Es war wirklich aus dem Eindruck der Demonstration heraus und wir fanden es einfach zu schade, um es wegzutun. Daher die Bitte oder Einladung an euch, gebt uns Feedback. Was denkt ihr zu unseren Äußerungen, zu unseren Gedankengängen? Das Ganze ist tatsächlich auch als Diskursimpuls gedacht und wir freuen uns, wenn da Feedback kommt und da von euch auch noch Ergänzungen kommen, denn das Thema ist super komplex. Es gibt zig verschiedene Haltungen, keine richtig oder falsch, sondern verschiedene Herangehensweisen. Und wir fänden es beides super, wenn ihr in den YouTube-Kommentaren oder als Reaktion auf diesen Podcast hier euch bei uns auch in den Social Media meldet und wir da ins Gespräch kommen. So, jetzt viel Spaß beim Sozialgespräch rund um die Auswirkung der Demonstration gegen die Sozialkürzungen in NRW, rund um die Frage, wie soziale Arbeit sich da vielleicht auch besser positionieren kann. Viel Spaß damit! Sozialgespräch, der Podcast rund um Social Impact, digitalen Wandel und vor allem mit inspirierenden Menschen. Auf geht's!
Vielleicht fangen wir doch einfach mal, ich stelle dich natürlich auch vor, aber mich würde dann doch mal interessieren, wie du dich vorstellen würdest.
Wer bist du?
Ja, hi zusammen. Christian Müller, mein Name, Sozialpädagoge von Haus aus. Die letzten Jährchen, aber 15 plus Jährchen eher so im digitalen sozialen Arbeitsbereich unterwegs und inzwischen auch wieder bei einem Caritas, dir zu sagen, Caritasverband für Kommunikation und Projekt gegen Einsamkeit in Paderborn zuständig, also eine Mischform aus selbstständig und angestellt, aber immer im Rahmen Wohlfahrt und soziale Arbeit unter dem wie ich es nennen würde, Slogan, digital braucht sozial.
Und du warst ja auch auf der Kundgebung letzte Woche. Mhm. Wie fandest du die Kundgebung?
Ich muss sagen, ich fand sie sehr cool. Ich fand es schade, dass wir nicht vom Bahnhof wie geplant loslaufen konnten und direkt vor dem Landtag demonstrieren konnten. Das schon. Bei der Zahl der Teilnehmenden hat es mich jetzt aber auch ehrlicherweise nicht gewundert. Anstelle der Polizei hätte ich mir das wahrscheinlich auch nicht angetan durch die Stadt. Ich meine, je nachdem, wem man glaubt, die Polizei sprach von 32.000, die RP Online sprach von 35.000 Teilnehmenden. Also es waren eine Menge Menschen da und das war schon wirklich sehr, sehr schön und für mich auch sehr motivierend zu sehen, dass Wohlfahrt und die KollegInnen aus den verschiedensten Verbänden und Bereichen so motiviert dahinter stehen und so klar Kante zeigen. Aber es hat auch gezeigt, und das ist für mich so ein bisschen der Wehmutstropfen dabei, wie ernst die Situation schlicht und ergreifend ist. Weil so viele Leute mobilisieren wir nur dann, wenn es wirklich zählt. Und das tut's gerade halt eindeutig.
Da passt die Folgefrage ganz gut zu. Wie schätzt du den Impact der Kundgebung, insbesondere auf die Hintergrundarbeit der Soziallobbyistinnen ein?
Muss man, glaube ich, differenzieren. Ich glaube, dass das Signal, dass Wohlfahrt klar Position bezieht und das nicht
Klang still und heimlich mit sich machen lässt, sang- und klanglos war die Formulierung, die ich suche, da mitspielt und sich einfach dem hingibt. Ich glaube, das Signal kommt schon an. Jetzt konkret für die Lobbyarbeit muss man halt auch ehrlicherweise sagen, wenn man sich jetzt so den Zeitplan im Landtag anguckt, wann da was verabschiedet wird, da ist halt nicht mehr viel Luft, ne? Dass diese Kürzungen, die geplant sind für den Haushalt und der Haushalt halt auch beschlossen werden. So, von daher bezweifle ich einfach aufgrund dessen schon, dass die Wirkung riesengroß ist. Ich glaube aber schon, dass es auch schon davor, weil das war ja angekündigt und bekannt, dass das kommt, dass es einen Impact hat und eine Wirkung im Sinne von, dass es noch Druck aufbaut und zeigt, hey, ein bisschen entgegenkommen müsst ihr uns. Und ich bin auch der Überzeugung, dass es da ein paar entgegenkommende Kompromisse geben wird. Ich persönlich glaube aber schon, dass ein Großteil der geplanten Kürzungen auch so umgesetzt wird und wir das spüren werden. Und das liegt jetzt gar nicht in der Demo, sondern einfach daran, dass es in dem Prozess schon so weit fortgeschritten ist, dass ich nicht daran glaube, dass sich da noch extrem viel ändern kann, einfach so kurzfristig.
Losgelöst von der Kundgebung, aber durchaus auch mit Blick darauf, wie schätzt du die aktuelle Lobbyarbeit der Wohlfahrtspflege ein?
Da muss man, glaube ich, differenzieren. Was gerade läuft und passiert, finde ich sehr, sehr gut. Ich kriege mit, auch von den Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Bereich aktiv sind, dass da ganz viel gearbeitet wird, wirklich viele Termine stattfinden, viele Gespräche, viel Hintergrundarbeit. Das meiste sieht niemals das Licht der Welt, aber das ist bei Lobbyarbeit normal, ehrlicherweise. Der kommunikative, öffentliche Teil ist immer so die Spitze des Eisbergs, der unterstützend ist, aber die eigentliche Arbeit findet ja in Gremien und Co. statt. Differenzieren deshalb, weil die aktuelle Arbeit, die geleistet wird, finde ich sehr gut. Es kommt das Aber. Mir ist das immer zu wenig. So, das ist aber nicht irgendwie ein Vorwurf an die Kolleginnen und Kollegen, die die Arbeit machen und sich da wirklich reinhängen, sondern einfach der Tatsache geschuldet, dass, sei es die Ressourcenausstattung, sei es Priorität, zig verschiedenste Gründe, Faktoren, whatever, dass wir einfach nicht diese Wirksamkeit auf die Straße bringen. Und mit Straße meine ich jetzt nicht Demo, sondern politische Straße, wie wir es gerne hätten. Das hat aber auch, muss man ehrlicherweise halt sagen, viel mit den Rahmenbedingungen gesellschaftlich auch zu tun, was die Wertschätzung betrifft und wem halt auch die aus gesellschaftlicher Sicht jetzt die Wirkungsmacht zugestanden wird. Wenn ich einen Vergleich mache, eine Autolobby hat einfach deutlich mehr Schlagkraft, nicht nur wegen der Finanzierung, sondern auch deshalb, wenn die laut schreien, Arbeitsplätze in Gefahr, das mediale Echo und das gesellschaftliche Echo halt leider Gottes ein völlig anderes ist, als wenn die soziale Arbeit und Wohlfahrt sich hinstellt und sagt, unsere Arbeitsplätze sind in Gefahr. Da wird halt medial und auch gesellschaftlich lange nicht so drauf geguckt und reagiert, wie wenn ein VW, eine Mercedes oder sonst jemand sagen würde, hey, bei uns fallen Arbeitsplätze weg. Das ist zwar weniger, weil die Wohlfahrt ist ein viel größerer Arbeitgeber und auch viel wichtiger aus meiner Sicht, aber in der medialen und gesellschaftlichen Wahrnehmung sind wir halt von der Priorität wo ganz anders. Und das ist etwas, was ja schon sehr lange entstanden ist und was Lobbyarbeit alleine einfach nicht fixen kann. Und das hat auch einen Rahmen für Lobbyarbeit bildet und den Hebel entsprechend verkürzt, leider Gottes.
Du hast es ja selber gerade schon gesagt, die Wohlfahrtspflege ist ja, was gerade, wenn wir es ganz plump sagen, die Arbeitsplätze, die sie zur Verfügung stellt, viel größer. Wie erklärst du dir, dass wir medial und auch in der Politik nicht so wahr und auch ernst genommen werden?
Oh, wenn ich das beantworten könnte, wäre ich wahrscheinlich in einer anderen Position und hätte wahrscheinlich ein Buch darüber geschrieben. Aber meine persönliche Meinung ist, also A, es ist komplex, logischerweise, oder Effibrist ein weites Feld, würde ich jetzt mal sagen. Und daher nicht simpel, aber natürlich große Faktoren. Einmal Care-Arbeit, sei es jetzt Kindererziehung, sei es Pflege zu Hause, sei es professionelle Pflege und soziale Arbeit. All diese Geschichten sind bei uns in Deutschland zumindest gesellschaftlich schlicht und ergreifend niedriger angesetzt von der Priorität her als die Arbeit, die wirtschaftlich und finanziell deutlich mehr Auswirkungen mit sich bringt. Das ist leider Gottes so. Warum das kulturell so ist, kann ich ehrlicherweise nicht hundertprozentig beantworten. Ich habe eine Menge historische Erklärungen gelesen, nicht alle ergeben sind für mich. Das Zweite ist einfach, das muss man auch dazu sagen, und das sage ich jetzt selber als Sozialpädagoge, deswegen bitte nicht irgendwie als Horror verstehen, ich schließe mich damit ein. Wir im sozialen Bereich haben auch so diese Haltung, wenn wir unsere Arbeit gut machen und Menschen helfen, ist das schon gut. Wir müssen da jetzt nicht groß laut drüber sprechen und Werbung in eigener Sache machen oder uns gar loben auf die Schulter klopfen dafür. Das ist ein professionelles Selbstverständnis, dass andere Berufsfelder und Professionen ein bisschen anders handhaben. Ich nenne es mal ganz freundlich. Mhm. Dritte ist tatsächlich, das muss man halt auch sagen, dadurch, dass in den letzten Jahren und fast schon Jahrzehnten die finanzielle Ausstattung ja immer weniger wurde und auch die Personaldecke immer dünner, wichtig jetzt nicht Gesamtzahl, sondern im Vergleich zu den Anforderungen, die gestellt werden an das Soziale, das darf man ja nicht vergessen. Klar sind es mehr Mitarbeiter geworden, aber der Bedarf ist halt auch Kilometer größer geworden und die Welle der Senioren und Senioren, die zu pflegen sind, steht uns jetzt erst noch bevor, wenn die aktuelle Generation jetzt in den Ruhestand geht demnächst. Dann werden wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren ja erst richtig Anforderungen sehen. Vom Migrationsbereich, Integration, Arbeitsmarkt und Corona ganz zu schweigen, die auch nicht so ganz irrelevant wären. Also vor diesem Hintergrund operieren wir immer so an der Grenze und über der Grenze der Belastbarkeit. Das lässt einfach extrem wenig Raum für Kommunikation darüber hinaus, für Lobbyarbeit, für Engagement im politischen Bereich, sage ich jetzt einfach mal. Und das führt halt dazu, dass die Sichtbarkeit auch entsprechend schlechter ist. Letzter Aspekt, das erlebe ich in meiner Arbeit mit Studierenden, sozialen Arbeit zumindest, sehr, sehr oft. Ja, sozialpolitische Arbeit, auch wenn sie aus meiner Sicht Kern der sozialen Arbeit ist, also nicht die sozialpolitische Arbeit, sondern sozialpolitische Lobbyarbeit, weil sozialpolitische Arbeit und Lobbyarbeit sind verschiedene Dinge, aber die sozialpolitische Lobbyarbeit wird halt von vielen Sozialarbeitern, Fachkräften der sozialen Arbeit auch überhaupt nicht als ihre Aufgabe gesehen. Auch wenn sie den politischen Auftrag der sozialen Arbeit irgendwie zur Kenntnis nehmen, aber die meisten sagen dann halt doch, ich will mit Menschen arbeiten. Diese ganze Politikgeschichte ist mir zu mühsam, was ich sehr gut verstehen kann. Das ist auch mühsam. Aber wenn das die Haltung ist, dann haben wir ein Problem. Das führt dazu, dass wir leider in diesem Kontext auch viel zu wenig Leute haben, die Ahnung haben vom Sozialen. Also aus fachlicher Sicht Ahnung gibt's nicht, dass die Menschen keine soziale Ader hätten, aber fachlich ausgebildet aus der sozialen Arbeit kommen. Ich kenne inzwischen einige ehemalige Pflegekräfte und SozialarbeiterInnen, die in Landes- und Bundestagen sitzen, das schon. Also gibt es, aber wenn ich das vergleiche mit anderen Berufen, namentlich aus der Finanzbranche und der Wirtschaftsbranche, in der Verteilung der Abgeordneten und Abgeordneten in den verschiedenen Häusern, dann ist es schon noch verschwindend geringe Zahl da drin, ehrlicherweise. Und das ist halt ein Problem, weil wenn du nicht in repräsentierenden Gremien vertreten bist, dann musst du dich auch nicht wundern, dass du nicht im politischen Diskurs und im gesellschaftlichen Diskurs extrem auftauchst. Mhm. Das ist keine Überraschung.
Die nächste Frage knüpft da wunderbar an. Du hast sie zum Teil schon ein bisschen beantwortet oder angeschnitten. Wie kann man als Person, die an der Basis arbeitet, in der Wohlfahrtspflege, wie kann man als Person, die an der Basis arbeitet, die Soziallobbyistinnen in den nächsten Wochen bis zur Wahl unterstützen? Ist das überhaupt möglich?
Möglich ist da sicherlich. Ich persönlich sehe da 3 Wege. Der erste ist der unbequemste. Also ja, dieses Ding mit auf Social Media und generell auf den Kanälen für Sichtbarkeit sorgen ist da drin, aber das ist Punkt 3. Mhm. Also der letzte von der Priorität her auch. Der zweite, fangen wir von hinten an, der zweite wäre tatsächlich bei sich in der Einrichtung, im Träger, im Verband zu fragen und zu schauen, machen wir irgendwas? Haben wir Petitionen laufen, schicken wir Sammelbrief irgendwo hin, gibt es irgendwas, wo ich mich beteiligen kann, machen wir kleine Mahnwachen bei unserem Landtagsabgeordneten vom Büro oder weiß der Geier, irgendwie sowas. Also kann ich mich noch einbringen, institutionell, strukturell, in irgendeiner Form, im Kleinen. Ne, nicht Riesenrad drehen, sondern das Kleine. Aber die erste Prio aus meiner Sicht und das Wirksamste ist das, was auch am mühsamsten ist, weil das ist tatsächlich entweder, wenn es sie gibt im Vorfeld noch, die Bürgersprechstunde des Landtagsabgeordneten zu nutzen oder der Abgeordneten oder alternativ, und es kommt der Punkt, den alle anstrengend finden, tatsächlich mal einen Brief zu schreiben. Und ja, ich meine Post, nicht E-Mail oder sowas, das geht natürlich auch, aber als Erfahrung, E-Mails sind schneller gelöscht und ignoriert als Briefe einfach. Briefe sind dann doch nochmal eine andere Hausnummer oder noch besser, ich greife zum Telefon und rufe da mal an. Also ich muss erstmal wissen natürlich, wer ist Landtagsabgeordneter für meinen Bereich. So, also welche Person ist mein Adressat oder Adressatin. Und dann da tatsächlich persönlich Kontakt aufzunehmen und möglichst viele Menschen in meinem Umfeld dazu zu motivieren, das eben auch zu tun, diesen etwas mühsamen Schritt zu gehen, weil die Erfahrung zeigt einfach, gewählte VolksvertreterInnen reagieren, nein, nicht primär auf Lobbygeld, wie man manchmal böse sagt, sondern tatsächlich, wenn ihre Wählerinnen und Wähler ihnen sehr deutlich zu verstehen geben, was ihre Prioritäten sind. Das Problem ist nur, das sind meistens nicht die, die demonstrieren gehen und Co., weil demonstrieren ist das eine, das ist cool, aber sich mit dem Telefon und vielleicht kommt ein Stück Papier in der Hand, irgendwie nochmal explizit an so einen Landtagsabgeordneten zu wenden, ist halt eine andere Form der Unbequemlichkeit, sage ich es einfach mal. Aber auch ein ganz anderer Weg, gehört zu werden tatsächlich. So, und wenn ich da viele Leute motivieren kann und das hinbekomme, da kann ich dann Nummer 3 nutzen. Also meine Social-Media-Kanäle oder Nummer 2 in der Einführung organisieren, dass wir alle anfangen zu schreiben. Oder wenn ich im Kita-Bereich arbeite, die Eltern vielleicht fragen, motivieren, Klammer auf, wenn mein Arbeitgeber das mitspielt, Klammer zu. Ne, das bitte vorher abklären, dass wir da nochmal alle dazu motivieren, bei den zuständigen EntscheiderInnen da nochmal unbequem zu werden und laut und deutlich zu werden, immer höflich natürlich, nicht irgendwie übergriffig, einfach und deutlich zu machen, hey, eure Wählerinnen und Wähler, das Volk, für das ihr eintretet, sieht diese Kürzungen doch ein Tick kritischer, als es vielleicht bisher wirkte. Es ist nicht nur eine Horde protestierender Mitarbeiterinnen, die ihren Job behalten wollen. Da hängen auch noch andere dran. Das ist aus meiner Sicht das Wirksamste, was jeder und jeder Einzelne tun kann, wenn ich jetzt nicht gerade in dem Bereich arbeite, davon, klar.
Dankeschön. Als letzte abschließende Frage, um auch nochmal vielleicht so einen Gesamteindruck ein bisschen zu bekommen. Du hast ja viel Kontakt insbesondere zu der kirchlichen Wohlfahrtspflege und auch zu denen, die die Hintergrundarbeit, die Lobbyarbeit maßgeblich mitgestalten. Wie bereiten sich diese Personen und auch Arbeitskreise aktuell auf die Wahlen vor? Es kam ja alles jetzt sehr plötzlich, es wurde vorgezogen.
Das durchaus. Also ich sag mal so, ich weiß, dass da ganz viel Arbeit schon läuft. Ich weiß, dass viele Pläne, die vorbereitet wurden, jetzt auf einmal deutlich beschleunigt werden, wie, glaube ich, bei allen ehrlicherweise. Ich weiß, dass in den letzten Wochen schon einige Absprachen getroffen sind, dass es jetzt noch auch vor Weihnachten noch einige Termine gibt der Planung und der Koordination und so weiter. Und das gilt nicht nur für die kirchliche Wohlfahrt, das kriege ich auch mit aus der Zivilgesellschaft oder auch von konfessionsfreien Trägern und Co. Das kriege ich vor allem mit auch auf Landesebene. Ich bin mir aber sicher, auf Bundesebene findet sowas auch statt. Von daher, da passiert ganz viel. Da wird viel vorbereitet. Das Thema, das wir halt haben, und mit wie meine ich jetzt gesamter Sozialbereich, ist, dass diese nächste Wahl vermutlich, so wie es jetzt gerade aussieht, halt stark unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gefahren wird, der Wahlkampf. Ne? Also Migration, ja, wird ein Thema sein, sicherlich irgendwo leider wie so häufig in letzter Zeit. Aber ich denke, dass das Hauptthema wird tatsächlich wirtschaftliche Sicherheit an Wirtschaftspolitik und Co. sein, was ja halt auch ein Grund für das Scheitern der jetzigen Koalition war. Und da, glaube ich, müssen wir aber nochmal massiv gucken, und dann meine ich jetzt den gesamten sozialen Bereich der Zivilgesellschaft, wie wir einerseits deutlich machen, dass wir auch ein klarer Wirtschaftsfaktor sind. Ich meine, hey, einer der größten Arbeitgeber und Arbeitsbereiche in Deutschland mit echt vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Und vielleicht so als Ergänzung, ein Bereich, ohne den die Wirtschaft als Supportsystem auch ihre Fachkräfte nicht an Standorte bekommt, weil ohne Kinderbetreuung finden mal Fachkräfte mit Familie, die bei dir arbeiten wollen. Viel Spaß dabei, so. Ohne, und das ist der wichtige Punkt, ohne dass wir uns darauf reduzieren lassen. Weil was ich gerade genannt habe als Aspekt, ist etwas, was auch Parteien, die eher wirtschaftsfreundlich sind, zum Teil nennen. Da entdecken die den sozialen Bereich auch wieder, wenn es darum geht, soziale Infrastruktur so zu sichern, dass Fachkräfte arbeiten können. Da entdecken sie dann auch Kinderbetreuung und so Geschichten auf einmal, aber halt nur unter diesem Aspekt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung aus meiner Sicht, einerseits deutlich zu machen, wir sind wirtschaftlich definitiv ein Faktor, damit unsere Themen gehört werden. Gleichzeitig aber klar zu machen, wir sind viel mehr als das. Wir dürfen uns nicht darauf reduzieren, reduzieren uns auch nicht selber darauf. Und ich weiß, dass da viel läuft in Vorbereitung. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wie viel davon in der Umsetzung noch gelingen kann. Ja. Wenn du vergleichst einfach mal, dass alle Parteien, die jetzt in den Wahlkampf ziehen, alle größeren zumindest, sich ganz klar große Marketing Kommunikationsagenturen eingekauft haben und für richtig Geld, die sind alle nicht billig. Und dann guckst, was wir an Budgets dafür mobilisieren können, vor dem Hintergrund, der Sozialkürzungen, NRW und Bund wahrscheinlich auch. Ja. Und Berlin und andere Bundesländer kürzen ja auch gerade wie nichts Gutes. Dann ist halt dieses Ungleichgewicht auch schon wieder sehr offensichtlich. Also es mangelt, glaube ich, nicht an Motivation und Einsatz und ich glaube auch nicht an der Bereitschaft, sich reinzuhängen. Bin mir auch sehr sicher, dass die Wohlfahrt und soziale Arbeit vor der Bundestagswahl schon nochmal ziemlich eindeutig Positionen beziehen und laut werden, so gut sie halt können. Dieses so gut sie halt können, ist das, was mir ein bisschen Bauchschmerzen macht, weil im Vergleich zu anderen Ressourcen Ist es halt doch eher so David gegen Goliath, nur vielleicht ohne die Schleuder und Unterstützung von oben potenziell im Vergleich zur typischen Geschichte, wenn es dumm läuft.
Jetzt, ich habe mich gerade gefragt, wo du es ja auch so ein bisschen angesprochen hast, sollten wir vielleicht viel mehr, auch wenn es mir ein bisschen widerstrebt, das jetzt so zu sagen, auf diese doch dann eher neoliberale Argumentationsfigur des Humankapitals auch setzen in unserer Lobbyarbeit? Also gerade,
weil das ist eine graue Diskussion, glaube ich. Aber also ich hake da ein, weil es ist so ein Punkt, den habe ich mir lange Gedanken gemacht und ich würde tatsächlich sagen, nein.
Okay.
Nein aus folgendem Grund. Also ja und nein. Nein, ja, wir müssen klarer machen, dass wir auch das für den Wirtschaftsstandort so und soziale Marktwirtschaft, dieser Sozialaspekt in soziale Marktwirtschaft halt tatsächlich essentiell ist. Dass ohne soziale Infrastruktur du da nichts hinbekommst, was irgendwie Wirtschaftsstandort heißt. Aber wir dürfen uns nicht, aus meiner Sicht, in die Falle begeben, uns darauf reduzieren zu lassen. Weil, ich zeige dir mal kurz ein Szenario. Eines, das mir nicht gefällt, aber das realistisch wäre, wenn wir uns darauf reduzieren. Nehmen wir an, wir fahren jetzt diese primär wirtschaftliche Argumentation und machen deutlich, hey, ohne Kinderversorgung, ohne Integrationsbegleitung, Maßnahmen und so weiter, haben wir ein Problem, liebe Wirtschaft, ihr findet niemand mehr. Wenn wir das jetzt durchdenken, und mal aus von der nicht sozialen Sicht, sondern von der wirtschaftlichen Sicht, dann kann das dazu führen, dass wir eine soziale Arbeit haben, die primär dafür da ist, die möglichst guten Rahmen und Lebensbedingungen für die, und jetzt kommt der wichtige Punkt, wirtschaftlich verwertbaren und relevanten Fachkräfte und Menschen zu schaffen. Das widerspricht aus meiner Sicht aber inhärent dem Auftrag der sozialen Arbeit. Weil wir sind dafür da, die Menschen zu unterstützen, die meisten Unterstützung und Bedarf haben, Menschenrechte und Würde zu sichern. Wenn wir das aber wirtschaftlich denken, dann führt das irgendwann dazu, dass wir, überspitzt formuliert, da die Kinderbetreuung und Co. haben, wo die Wirtschaftsstandorte es brauchen, dass wir Integrationsmaßnahmen und Co. und auch Migrationsberater und Ähnliches nur noch für die Menschen haben, die Wirtschaft aus wirtschaftlicher Sicht in irgendeiner Form leistungsfähig und wertvoll, in Anführungszeichen, für die Wirtschaft sind, führt gleichzeitig dazu, dass sämtliche Maßnahmen, die Menschen, die nicht in den ersten Arbeitsmarkt vermittlungsfähig sind, die vielleicht eine Behinderung haben, die vielleicht zu uns flüchten, vor Regimen oder sonstigen Dingen, aber halt jetzt nicht die Qualifikation mitbringen, potenziell, die hier gebraucht wird, eventuell aus wirtschaftlicher Sicht, dass diese Maßnahmen genauso wie die Versorgung von älteren Damen und Herren, wenn das jetzt nicht in einem Bereich ist, wo Familien leben mit Elternangehörigen, die wirtschaftlich relevant sind, dass solche Maßnahmen eventuell weggekürzt werden. So, oder dass wir irgendwann einen Punkt haben, dass viele Maßnahmen nur noch mit Zuschüssen, zum Beispiel der Arbeitgeber oder Wirtschaft, funktionieren, was wiederum bedeutet, die Versorgung der Menschen, die finanziell schlecht gestellt sind, ist nicht machbar. So, wenn wir uns also wirklich darauf einlassen würden, ich überspitze sehr stark, wird soziale Arbeit Erfüllungsgehilfe der Wirtschaft und Service-Dienstleistungsbereich für den Wirtschaftsstandort. Das kann man sicher so machen. Und wenn man zum Beispiel Werkkitas aufbaut und Co. oder Werkseniorenheim und all diese Geschichten, hey, be my guest. Könnt ihr gerne tun mit eurem Geld, liebe Unternehmen. Sag ich nichts gegen. Aber das ist für mich sehr weit weg von dem, was soziale Arbeit und Wohlfahrt leisten sollen und wofür wir eigentlich da sein sollen. Na, spricht nichts dagegen, betriebliche soziale Infrastruktur aufzubauen, wenn das Unternehmen wieder wollen. Ich darf daran erinnern, in den 50er und 60er Jahren hatten wir sogar schon Betriebswohnungen, auch gerade hier im Ruhrgebiet, wo ich gerade sitze. Na, da gab es ganze Arbeitersiedlungen und so weiter. Das hatten wir alles schon mal. Haben wir nur weggekürzt aus Effizienzgründen in den letzten Jahren und dann ausgelagert an das Gemeindenwesen in irgendeiner Form. Aber ich würde uns sehr stark, also wäre auch kein Bereich mehr, muss ich ehrlich sagen, wo ich dann arbeiten wollen würde. Weil das ist nicht soziale Arbeit für mich. Deswegen habe ich das nicht mit studiert, deswegen arbeite ich da nicht, um den Menschen nur zu helfen, die aus wirtschaftlicher Sicht relevant sind. Das ist nicht der Auftrag. Dann gehe ich zu einem Großunternehmen und heue bei denen an als Betriebssozialarbeiter oder so. Mhm. Das ist kein Thema. Dann nehme ich die Kohle mit und dann passt das. Hat aber nichts damit zu tun, was soziale Arbeit eigentlich ist. Für mich. Mhm.
Ich muss jetzt die ganze Zeit daran denken, dass auch jetzt mit Blick auf die Kürzungen, ob wir nicht schon, und das ist auch, ich weiß, wie alt die Debatte ist, die ich jetzt hier aufmache, ob wir nicht schon längst zu einem Herrschaftsinstrument der politischen Klasse geworden sind und ob wir es nicht Thema ist jetzt riesengroß, ja, aber ich würde es trotzdem kurz ansprechen. Aber ob, wir, ob
zwei,
das nicht schon längst passiert
Aspekte,
ist.
Die da reinspielen. Das eine ist die stärkere, immer stärkere Ökonomisierung der sozialen Arbeit, ja, hat natürlich einen Trend losgestoßen, der in diese Richtung geht. Die Diskussion ist uralt.
Ja.
Das ist richtig. Aber, also, uralt im Vergleich für die Profession. Na, natürlich auch nicht so ewig, weil die Profession an sich in Deutschland ja auch ja erst nach dem Zweiten Weltkrieg so richtig wieder zurückkam und währenddessen ja auch gar nicht unbedingt nur positive Seiten hatte, um es mal ganz freundlich zu sagen, wie alle anderen Gesellschaftsbereiche. Natürlich spielt es eine Rolle, weil natürlich kann man immer einen Vorwurf machen, und den höre ich ja als Mitarbeiter in der Caritas zum Beispiel auch regelmäßig, dass wir nur das System stabilisieren und dafür sorgen, dass es länger funktioniert und den notwendigen Umsturz verhindern, so oder hinauszögern. Ja, wir kennen das alle. Das ist bis zu einem gewissen Punkt eine Haltungsfrage. Ob du davon überzeugt bist, dass dieses Systemwechsel kommen soll, muss oder auch nicht. Davon hängt ab, wie du es bewertest. Der entscheidende Punkt ist für mich, natürlich sind wir gebunden an die gesamtgesellschaftliche, politische und wirtschaftliche Struktur, in der wir sind. Bei der Demo auf der Bühne, du warst ja da, hieß es ja auch in einigen Punkten, na, und dem einen oder anderen PolitikerInnen, die da waren, habe ich auch abgenommen, dass sie durchaus persönliche Betroffenheit hatten, bei anderen jetzt nicht. Die wirkten doch sehr stoisch und gelassen. Bei anderen hatte ich schon das Gefühl, das erreicht sie auch menschlich und sie sind da nicht gerade happy mit, was sie gerade vertreten müssen. Also das war schon sehr unterschiedlich. Aber da kam jetzt im Teil auch der Punkt, ne? Wir können nicht wegdiskutieren, dass es natürlich auch erstmal die Steuereinnahmen braucht, um Dinge finanzieren zu können. Also du musst dir einen sozialen Haushalt leisten wollen, aber auch können. Beides. Ne? Jetzt hieß es auf der Bühne von der FDP, das kann man glaube ich so benennen, weil es öffentlich war, dieses Geld gäbe es tatsächlich und sie würden es finden. Schauen wir mal. Persönliche Kommentar kannst du gerne rausschneiden, wenn du willst. Auf Bundesebene haben sie es nicht gefunden. Von daher, mal schauen, ob sie das Landesebene schaffen.
Bin gespannt.
Nein, aber unabhängig davon ist der Punkt, ja, wir sind in so einem System und ja, es ist eine Wechselwirkung. Soziale Arbeit musst du ja leisten können und wollen als Gesellschaft. Wenn du wirtschaftlich einfach am Boden liegst, ist dann nicht viel soziale Arbeit, außer ein bisschen spendenfinanziert und vielleicht von Kirchen finanziert. Aber staatliche Finanzierung gibt es in vielen Ländern, die jetzt gerade entweder im Krieg oder sonst was betroffen sind, nicht, weil einfach es etwas ist, was du dir als Gesellschaft leisten können musst. Wollen musst, auf jeden Fall, aber du musst auch die Möglichkeiten haben überhaupt. Es ist in der Form, wie wir es in Deutschland haben. Und bei allen Problemen dürfen wir nicht vergessen, es ist immer noch eines der best ausgebauten Sozialsysteme. Vielleicht nicht mehr ewig lang, das mag was anderes sein mit den Kürzungen, aber Stand jetzt ist Deutschland schon noch echt weit vorne vom Level an Standard her. Ja. Vergleich jetzt zu Europa auch sonst, nordische Länder mal ausgenommen, anderes System, mehr Steuern. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber der Punkt ist, wir müssen in diesem Wechselspiel natürlich immer Kompromisse eingehen. Das ist so. Und natürlich setzen wir auch Maßnahmen um als Träger und Mitarbeitende, bei denen man selber schon sehr schwer mit den Zähnen knirscht. Ich habe selber auch eine Weile, ein paar Jahre in der Erwachsenenbildung gearbeitet. Ich weiß schon, welche Kurse ich auf das Jobcenter damals noch geleitet habe teilweise, wo ich dann auch dachte, so, wie viel Sinn macht das jetzt tatsächlich gerade mit den Leuten, die hier sitzen? Also warum werden die mir geschickt, damit sie nicht kommen und es sanktionieren können? Oder weil er wirklich glaubt, das bringt was? So. Natürlich gibt es das. Da wirst du nicht drum rumkommen. Aber der Unterschied ist, bei dem, was wir vorher hatten mit der primär wirtschaftlichen Orientierung, der Unterschied ist, das gibt es. Und trotzdem habe ich den Eindruck, wir arbeiten dagegen. Wir versuchen, das zu verhindern. Wir versuchen, es zu verbessern, wo es geht. Wir versuchen, es dafür einzusetzen, dass trotz allem die Grundsätze berücksichtigt werden und immer noch allen Menschen so gut als irgend möglich halt geholfen wird tatsächlich. In dem Augenblick, wenn wir uns primär wirtschaftlich fokussieren, sind wir fein damit, dass Maßnahmen für Menschen, die wirtschaftlich in Anführungszeichen irrelevant sind, ich mag diese Begrifflichkeiten nicht, aber in dem Kontext passt das, dann sind wir einfach mal fein damit, dass diese Maßnahmen wegfallen. Dann fangen wir an, nur noch Maßnahmen, Angebote, Interventionen und Co. zu entwickeln für Menschen, die nach bestimmten Kriterien relevant genug sind, dass wir uns Gedanken um sie machen und ignorieren ganze Zielgruppen. So, und das ist der Punkt. Wenn wir da hinkommen, dann haben wir ein Problem gehabt. Dann haben wir uns abgeschafft, mehr oder weniger aus meiner Sicht zumindest. Und das sollte uns nicht passieren.
Das stimmt wohl. Auch wenn es gerade irgendwie auch danach aussieht, dass es langsam passiert.
Ja, es fühlt sich so an natürlich, weil ich meine, ich hatte gestern, vielleicht noch als Hörtipp, es gibt einen Podcast Caritas NRW, Caritalk heißt das Ding, da war der Kollege auch dabei bei der Demo und der hat da mit einigen Kolleginnen und Co. besprochen, audiomäßig halt, hat es zusammengeschnitten, hatte ich gestern im Auto gehört, ist eine schöne Folge geworden. Unter anderem kommt eine Kollegin aus der Migrationsberatung mit 25 Kolleginnen waren die da irgendwie zu Wort. Und er fragt alle halt, na, was werden die Kürzungen für euch konkret bedeuten? Und sie sagt halt, naja, von den 25, die hier sind, werden dann halt 15 gehen nächstes Jahr, weil wir haben die Kohle halt nicht mehr und sie selber dann halt wahrscheinlich auch. Und so, ne? Und das muss man dann halt ganz klar sehen in so einem Augenblick, wenn man sowas dann sich anguckt. Wenn du tatsächlich von 25, 15 abbaust.
Und das ist ja nicht der einzige.
Halt Leute.
Total. Und das ist ja nicht der einzige Bereich. Ich kriege das bei den AIDS-Hilfen gerade mit. Ich kriege das generell so auch in der übergeordneten queeren Jugendarbeit mit. Wenn wir jetzt mal kurz NRW verlassen, eben gesehen, dass in Berlin auch jetzt aufs Land bezogen, massive Kürzungen anstehen, dass auch gewisse
queeren... Vielleicht für dich und auch die Zuschauer, weil du gerade Berlin erwähnt hast, nur als Hinweis für die ZuschauerInnen, falls sie es noch nicht gesehen hatten. Ich hatte gestern einen Artikel gelesen, dass in Berlin die 50 Millionen, die für die tarifmäßige Erhöhung der Gehälter, also nicht irgendwelche leistungsbezogenen Geschichten, sondern Tariferhöhung, schon fest eingeplant waren, dass die 50 Millionen komplett gestrichen sind aus dem Haushalt tatsächlich. Berlin was, ja.
Das ist verrückt. Und genau das sind nämlich die Punkte, auf die ich jetzt so hinaus wollte. Je mehr ich mit Leuten rede, die betroffen sind, die genauso wie auch die Frau von der Migrationsberatung sagen, sogar meine eigene Stelle und die meiner Kolleginnen ist direkt betroffen. Ich stelle mir dann die Frage, wo bleibt eine gewisse, und ich weiß, wie schwer sich Menschen mit diesem Wort tun, was ich jetzt gleich sagen werde, aber wo bleibt da eine gewisse Radikalisierung? Also ab dem Moment, wo ich meinen Arbeitsplatz verliere, jetzt mal ganz egoistisch betrachtet, geht das ist lebensverändernd, je nachdem, wie schnell ich einen neuen Job finde, wo ich ihn finde, ne? Also.
Ich kenne die Diskussion, ich habe sie oft und ich fürchte, also meine Antwort ist inzwischen eine, die noch unbequemer ist vielleicht. Meine Antwort ist inzwischen, diese Radikalisierung findet statt.
Okay.
Sie führt nur dazu, dass Leute den Bereich verlassen und was anderes machen.
Ja, okay.
Das ist meine Befürchtung und meine Wahrnehmung in den letzten Jahren. Diese Radikalisierung findet statt, aber sie findet nicht in dem Sinne statt, wie sich viele der Hippie-Generation klingt falsch, aber der 69er-Generation vielleicht wünschen würden, nach dem Motto, hey, geht auf die Barrikaden, na, setzt euch ein, radikal für soziale Arbeit. Nee, ich fürchte, diese Radikalisierung hat auch was mit Resignation zu tun und führt dazu, dass Menschen, und zwar viele Kolleginnen und Kollegen, die wir eigentlich dringend bräuchten, dann halt was anderes machen. Und ich treffe inzwischen, ich bin ja auch im Digitalbereich unterwegs und komme deshalb in Wirtschaft rum und so ein bisschen freiberuflich, immer mehr Menschen, die früher mal Sozialarbeiter waren und jetzt zum Beispiel Unternehmenskommunikation sitzen oder in Stiftungsprojekten oder Förderprojekten, also oder Fördergebern oder sowas sich um Sachen kümmern, was ja einerseits gut ist, weil da kommt dann soziale Fachkompetenz in die Bereiche, die stellen, wo die Entscheidungen über Gelder getroffen werden, die jetzt nicht staatlich sind. Das ist ja an sich eine positive Entwicklung. Auf der anderen Seite höre ich von denen halt im Gespräch beim Kaffee in der Pause und so in Workshops dann halt ganz oft den Satz, ich war da eigentlich echt gern lange, aber es ging halt echt nicht mehr. Und ich hatte irgendwann auch die Schnauze voll, mich ständig frustrieren zu lassen und ständig gegen Windmühlen zu kämpfen. Da mache ich lieber das hier, ist besser bezahlt, kann ich auch Menschen helfen. Ist zwar schade, aber ist definitiv die bessere Wahl für meine Familie und mich, so sinngemäß in verschiedenen Varianten. Und mein Gefühl ist immer mehr, weil das die letzten Jahre halt so war und in letzter Zeit noch mehr wird im letzten Dreivierteljahr meiner Wahrnehmung zumindest, das ist immer anekdotisch, aber schon eine Menge Leute, dass das, fürchte ich, die Form der Radikalisierung ist, sondern du so wirst eine radikale Resignation halt ist und zu sagen, Leute, ich gebe es auf. Das war's dann halt nicht. Genauso im Pflegebereich, wo eben mehr Leute dann auch gehen und nicht wollen oder Rettungsdienst, wo es noch bescheidener bezahlt wird. Na, so Geschichten. Und meine Befürchtung ist, dass das die radikale Reaktion ist und nicht die Radikalisierung, die sich alle so à la französische Revolution mit den Barrikaden wünschen, sondern eher das Gegenteil, dass die Leute, die bisher sehr motiviert waren, irgendwann sagen, okay, mein Reservoir ist erschöpft. War es dann ein netter Versuch, ich gucke mich woanders um. Das ist meine Befürchtung, dass das die Radikalisierung ist, die wir sehen in dem Bereich gerade.
ich spare mir jetzt, also ich will jetzt nicht aufmachen, inwiefern Resignation und Radikalisierung da einhergeht, aber du hast es ja gerade radikale Resignation genannt. Da kann ich dann, glaube ich,
Also
mitgehen.
weiß, was du mit Radikalisierung meinst. Ich würde mir das auch wünschen. Ich glaube nur,
Klassenkampf.
Ich glaube tatsächlich nur, dass an dem Punkt, wo die Leute sich radikalisieren müssten, sie nicht mehr die Energie haben, um das zu tun.
Ja, und das ist, da wollte ich gerade nämlich noch hinaus.
Richtig.
Das befürchte ich auch, beziehungsweise auch jetzt anekdotische Evidenz, aber einfach um das, was du gesagt hast, noch so ein bisschen zu untermauern. Wenn ich an die, eigentlich an Studierende denke, mit denen ich auch beruflich ziemlich viel Kontakt zu habe, dann kriege ich gerade bei denen, die jetzt so auf Bachelor zugehen oder ihn gerade frisch gemacht haben, auch zum Teil wirklich mit, dass sie, noch bevor sie richtig in die soziale Arbeit eingestiegen sind, schon mit dem Gedanken spielen, was mache ich hier eigentlich? Ne? Also, dass man, die sind zum Teil dann auch Anfang, Mitte 20 und sehen dann, was ja auch durchaus richtig ist, die Möglichkeit, ich kann ja nochmal was anderes machen, so. Und das ist auch nicht falsch. Aber es ist halt dann eine Resignation, bevor man überhaupt ins Arbeitsfeld reingegangen ist, weil viele Studierende wahrscheinlich auch einfach die Arbeitserfahrung gerade machen, wie es ist, in unterbesetzten Teams zu arbeiten, wie es ist, von diesen Kürzungen dann betroffen zu sein. Und man sich dann einfach auch mit Blick auf Lebens- und Zukunftsplanung die durchaus berechtigte Frage stellen muss, wie gut kann ich mir mein Leben aufbauen, wenn ich in der Wohlfahrtspflege bleibe? So. Und
da bin ich dabei, wobei man natürlich auch sagen muss, dass sind auch andere strukturelle Sachen, die eine Rolle spielen. Also zum Beispiel, du kennst es so gut wie ich, Ausbildung und Studium sind jetzt nicht gerade dazu angetan, in allermeisten Fällen zumindest die Studiengänge sind nicht dazu angetan, rechtzeitig Praxiserfahrung zusammen rauszukriegen. Nee. Passt das überhaupt für mich? Ne? Also da ist schon auch ein nicht kleiner Teil dabei, der hätte er früher die Praxisluft geschnuppert, vielleicht früher gemerkt hätte, okay, vielleicht jetzt doch nicht die richtige Ecke beruflich für mich. Und das andere ist, das muss man auch ehrlicherweise sagen, da tue ich mir auch immer schwer mit, wenn wir jetzt hier über auch die kritischen Themen reden, weil ich habe auch schon genug Studierende erlebt, die, wenn sie in die Praxis erlebt haben und vielleicht immer ein positives Beispiel von Trägern, weil muss ja auch dazu sagen, ne? Es gibt ja auch eine Menge Gute, trotz Personalmangel und so, die meisten, sonst hätten wir ja keine Mitarbeiter mehr, die dann tatsächlich auch ein anderes Bild haben und die einfach auch medial ein sehr stark negatives Bild vermittelt bekommen. Und da tue ich mir auch immer schwer, weil einerseits ist es wichtig, darauf hinzuweisen, auf die realen Probleme und Änderungen anzumahnen. Andererseits darf das nicht dazu führen, dass wir junge oder kommende KollegInnen praktisch schon im Vorfeld demotivieren, weil auch der Eindruck entsteht, naja, schau, die sind selber lange dabei und sagen ja auch nur, dass es Probleme gibt. Was mache ich hier eigentlich? Das ist halt auch ein Zerrbild. Ne? Das ist halt auch nicht die Realität, weil ich kenne auch sehr viel mehr Leute als Frustrierte, die zufrieden und happy sind mit ihrem Job und den gern machen. Ich kenne auch Kolleginnen, die ihren Job seit 30 Jahren machen und immer noch Spaß haben in der sozialen Arbeit und den auch weitermachen werden. Ne? Also die gibt's schon auch.
Ja, also man kann ja auch frustriert von den strukturellen Rahmenbedingungen sein und trotzdem motiviert und gut in seiner Arbeit, ne? Also
genau.
das kann koexistieren. Das
gerne machen, auch wenn man weiß, dass die Gesellschaft das vielleicht nicht so honoriert, wie man es gerne hätte.
Ja. Ja. Also ich glaube, da spreche ich auch für uns beide, ne? Ich bin auch frustriert, ich habe auch irgendwie eine gewisse, ich sag mal, gesunde Wut in meinem Bauch, aber ich gehe trotzdem super gern zur Arbeit. Ich liebe meinen Beruf und
gleiches Ding. Ich kritisiere zwar, wir müssten viel mehr tun, aber gleichzeitig habe ich unheimlich Spaß daran, an dem, was ich tun darf in meiner Arbeit, sei es beruflich oder freiberuflich angestellt. Aber am Ende des Tages landen wir trotzdem bei dem Punkt, und das ist schon so, dass wir, zurück zur letzten Frage, so die Entwicklung und wo geht's hin, dass wir gefühlt, wahrscheinlich hat das jede Generation vor uns auch gedacht, von daher, wenn jetzt ältere Kolleginnen zugucken und es leicht belächeln, sei euch gegönnt. Ich sage trotzdem, wie ich es denke. Gefühlt sind wir gerade trotzdem an so einem durchaus entscheidenden Weggabelung, wo es in den nächsten, ich sag mal, 5 Jahren, um irgendeine Zahl zu nennen, schon auch so ein bisschen eine Entscheidung darüber treffen wird. Und 5 Jahre ist gar nicht mal so Duft gegriffen, weil wir ja auch nächstes Jahr eine neue Bundesregierung mit 4 Jahre, wenn sie so lange hält, 4 Jahre Legislaturperiode haben werden, wo sich, glaube ich, schon ein paar Weichen auch Entscheidungen stellen werden. Ja. Wie soll diese soziale Infrastruktur aussehen? Was können wir noch erhalten? Was machen wir da eigentlich? Was ist auch noch gewollt? So muss man ehrlicherweise ja auch sagen, es geht ja nicht nur um Politik, wenn der gesellschaftliche Aufschrei, auch wenn die Demo jetzt breit berichtet wurde, über die wir gerade sprechen, na, Süddeutsche hat geschrieben, FAZ hat geschrieben, die Tagesschau hatte einen Bericht. Es hatten verschiedene kleinere TV-Sender was da, es war das Radio da. Also das wurde ja wahrgenommen. Das war eine der wenigen Demos, die auch wirklich überregional medial zur Kenntnis genommen wurde. Der gesellschaftliche Aufschrei ist trotzdem massiv ausgeblieben. Selbst in meinem direkten Freundes- und Bekanntenkreis haben es nur wenige mitbekommen oder überhaupt gelesen, wenn sie denn die Artikel gesehen haben. Und da muss ich dann mir persönlich einfach auch die Frage stellen, ja, ich kann die Politik kritisieren, das tue ich natürlich auch, aber am Ende kann Politik auch nur das durchsetzen, was gesellschaftlich in irgendeiner Form akzeptiert wird. So. Und wenn der gesellschaftliche Aufschrei unglaublich laut wäre, dann würden da auch viele ihre Wiederwahl nicht riskieren wollen. Wenn aber der gesellschaftliche Aufschrei ausbleibt, dann müssen wir die Frage stellen, was ist denn gesellschaftlich überhaupt noch gewollt von dem, was wir gerade anbieten und arbeiten tatsächlich? Und wo fehlt es am gesellschaftlichen Willen oder der Priorität? Und wo tut es dann vielleicht an den Leuten erst weh, wenn es fehlt?
Das wollte aber wirklich nicht hinaus. Wenn, dann ist es zu spät und das gleichzeitig, und das ist ja ein Paradoxon der sozialen Arbeit, gute soziale Arbeit löst sich ja irgendwann von selber auf.
Sie sollte sich abschaffen.
Und gute soziale Arbeit bekommt ja die Mehrheit der Gesellschaft gar nicht wirklich mit, weil es funktioniert ja in dem Sinne, ne? Also das ist ja
dieses Paradoxon. Es ist wie Strom, Internet, Gas, ja, Wasser, Heizung. Du merkst es, wenn es fehlt. Nicht so lange es läuft. Das heißt aber, es ist genauso grundlegend essentiell wichtig wie die genannten Punkte.
Ja.
Das ist der entscheidende Punkt. Ich würde sogar fast noch mit Logistik vergleichen, weil es so ein bisschen wie die LKWs auf der Autobahn. Die gehen dir alle auf die Nerven, bis sie wegbleiben und du nichts mehr im Supermarkt findest.
Was wir vor 4 Jahren ja gemerkt haben, wie schnell so eine Logistikbranche noch zusammenbricht und was das dann für die Alltagswelt bedeutet. Ja.
Richtig, genau das. Und das ist halt aus meiner Sicht dieser Punkt, wo glaube ich, wir auch im Studium und Ausbildung auch viel, viel stärker Ambivalenz, Toleranz und Resilienz vermitteln müssen, weil es ist eine extrem ambivalente Geschichte. Einerseits mit den Menschen, mit denen du arbeitest, hoffentlich, wenn alles gut läuft, Dankbarkeit und Wertschätzung irgendwo zu erfahren, weil du merkst, was du tun kannst für die Leute. Und andererseits zu merken, wie wenig du gesellschaftlich zur Kenntnis genommen wirst, so, wenn nicht gerade eine Pandemie läuft. Und auf der anderen Seite die Resilienz, ja, ehrlicherweise auch mit diesem, ich nenne es jetzt mal so, Dauerstressfaktor umzugehen, dass du zwar nicht direkt betroffen bist von der Politik, weil deine Arbeit im Alltag ändert sich erstmal nicht, bis Kürzungen kommen, du aber gleichzeitig natürlich, wenn du dich halbwegs interessierst, medial dieses Dauerfeuer schon mitbekommst. Na, logischerweise, da kommst du ja nicht dran vorbei. Du kannst ja nicht ausblenden komplett. Und ich glaube, das ist so was, diese Ambivalenz und Resilienz, Toleranz müssen wir, glaube ich, noch viel stärker ausbilden, auch bei den Nachwuchskräften, weil das sind Fähigkeiten, die werden leider nicht weniger wichtig in den nächsten Jahren, fürchte ich, wenn du den Job was machen willst, ohne dabei deine eigene mentale Gesundheit zu riskieren.
Und dann auch aus Selbstschutz die Branche eventuell zu verlassen. Um da wieder zu sein.
Natürlich. Also. Und dann fehlen uns die Leute, die wir eigentlich brauchen.
Ja. Vielen Dank. Ich weiß nicht, ob du noch was loswerden willst, aber vielen
Dank. Wir haben viel besprochen. Ja. Vielleicht ein Abschluss.
Ja, gerne.
Wunsch, vor allem an junge Kollegen und Kolleginnen, Studierende, mit denen ich heute arbeiten darf. Ich finde soziale Arbeit immer noch die schönste Profession, die ich jemals ergreifen konnte und bereue es keine Sekunde, das getan zu haben. Ich würde euch nur empfehlen, gestaltet eure soziale Arbeit, vor allem auch eure Arbeitsweise, so wie sie für euch passt. Mich als Beispiel, ich bin Sozialarbeiter, ich werde das immer bleiben, aber ich mache viel digital nebenher und andere Sachen. Ich erlebe immer mehr SozialarbeiterInnen und Fachkräfte, die neben ihrer sozialen Arbeit selbstständig noch was anderes machen, wo sie ihre Fähigkeiten in anderen Bereichen sinnvoll einsetzen können. Siehe auch Kimon. Also vielleicht einfach da der Appell an euch, denkt aus den klassischen 100% Anstellungen mal raus. Die findet ihr eh nicht mehr so extrem viel in allen Arbeitsfeldern. Teilzeit wird immer normaler werden, auch mit den Finanzierungen. Überlegt euch, ob Teilzeitanstellungen, Teilzeitselbstständigkeit, wo ihr eure sozialen Fähigkeiten und die Haptfähigkeiten, die andere Berufe nicht ausbilden, Das ist einfach so. Kommunikationsfähigkeiten, Verständnis zu Gruppendynamik und andere Geschichten. Überlegt euch, ob so ein Hybridmodell aus Teilzeitanstellung und Teilselbstständigkeit in einem bewusst anderen, vielleicht verwandten Bereich für euch ein Weg sein kann, der einerseits mentale Gesundheit und Frustration und Zufriedenheit verteilt, andererseits aber auch finanziell eine andere Basis und Sicherheit schafft. Sollten dann doch mal Kürzungen die Anstellung sozialen vielleicht temporär beenden und ihr müsst euch was Neues suchen. Also nur das als Gedankengang. Ich bin mir sicher, wir haben da viel Potenzial in dieser Profession, wenn wir viel Fähigkeit mitbringen. Überlegt euch, ob ihr weg von der klassischen reinen Anstellung denkt und ein Hybridmodell, sodass ihr uns erhalten bleibt, aber gleichzeitig andere Dinge tun könnt und für euch da auch andere Erfahrungen und Sicherheiten schaffen könnt vielleicht. Das fände ich ganz cool, wenn das mehr machen würde.
Dankeschön. Kann ich mich nur anschließen bei den letzten Worten. Definitiv.
Danke dir.
Ganz danke.